Wow, der Unpost-Podcast wird ein Jahr alt. Am 28. April 2023 ist die erste Episode an den Start gegangen. Das heißt also, die heute 20. Episode ist unsere Geburtstagsfolge. Als ich vor einem Jahr an den Start ging, wusste ich auch noch nicht genau, wo die Reise hingehen soll. Und wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich es heute auch noch nicht so recht, aber wir können uns alle nur überraschen lassen. Aber eins kann ich auf jeden Fall sagen, mir macht es riesig Spaß und ich freue mich so über das tolle Feedback. Auch mit den Zahlen, die es am Anfang war, ich konnte gar nicht einschätzen, wie viele Leute dort überhaupt diesen Podcast hören wollen. Und ich bin mittlerweile mehr als begeistert und überrascht, wie viele Hörer und regelmäßige Downloads, Kommentare und sonst was doch da sind. Dafür möchte ich mich natürlich bedanken, insbesondere jetzt auch nochmal für die ganzen Geburtstagsgrüße, Glückwünsche und ja, vielen Dank dafür. Ich freue mich auf die weiteren Folgen und natürlich auch auf weiteres Feedback von euch und vielen Dank dafür.
Ja, hier ist der Flo aus dem Allgäu und ich wünsche dir alles Gute. Mach weiter so in dieser wunderbaren Qualität mit deinen ganz klasse Gästen. Ich freue mich über jede Folge, die online geht und baue die immer in meinen Alltag ein. Und ja, manchmal fahre ich sogar mit dem Auto ins Geschäft einen kleinen Umweg, damit ich noch ein paar Minuten länger Podcast hören kann. Herzlichen Glückwunsch und die besten Grüße. Tschüss.
Herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen Podcast. Ein Jahr lang, 19 Folgen. Ich finde ihn super. Ich finde, du bist ein ganz toller Podcast-Host. Glückwunsch zu dem Podcast. Mach weiter so. Ich höre alle Folgen. Bye, bye.
Vielen Dank, lieber Ralf und vielen Dank, lieber Flo. So, und bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, möchte ich euch an dieser Stelle noch einen kleinen Lesetipp mitgeben. Am 5.5. erscheint die neue Ausgabe von Blickwinkel, dem Magazin für Fotografie. Klangkosmos lautet das diesmalige Thema der Ausgabe. Es geht also um Musikfotografie. Und der wunderbare Dominik hat mich eingeladen, einen kleinen Beitrag mit Bildern dazu beizutragen. Bei meinen Bildern geht es also um den Blick der Streetfotografie auf die Musikfotografie. Genau gesagt also auf Straßenmusik. Schaut hier also gerne mal rein. Das Magazin findet ihr unter www.blickwinkel-magazin.de oder dementsprechend auf Instagram. Beides verlinke ich in den Shownotes.
Genau, also wir hatten das Gespräch ja schon ein paar Mal. Ich habe jetzt den Unpost-Podcast, sehr empfehlenswert übrigens, wieder gehört. Da war der Jochen Müller zu Gast.
Genau, und heute ist er zu Gast, Thomas Jones. Mit Thomas spreche ich über Lego, seinen beruflichen Werdegang als Fotograf und warum er die Streetfotografie als seinen Bolzplatz ansieht. Ich wünsche mal wieder gute Unterhaltung. Hi, ich bin Wolfgang Mertens und das ist Unpost, der Streetfotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Thomas, herzlich willkommen im Unpost-Podcast.
Guten Tag, Wolfgang. Schön, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich riesig, dass du da bist. Wo befindest du dich?
Ich bin im wunderschönen Kirchheim-Unterteck. Kennt man Weltstadt, also man kennt es hauptsächlich, weil hier das Stauende nach Stuttgart stattfindet, glaube ich, an der Autobahn.
Weltklasse, ja. Sehr schön. Und genau, ich sehe, das ist das natürlich, was jetzt die Hörer nicht haben, aber ich sehe im Prinzip ein gewohntes Bild, nämlich das, was ich, wenn du deine YouTube-Videos machst, deinen Hintergrund mit deinem Regal, eine schöne Beleuchtung und so weiter. Sehr schön. Mhm.
Genau. Der Plattenspieler, der alte, der von einem Imbusschlüssel aufrecht gehalten wird. Was man auch zum Glück nicht sehen kann.
So viel Details hat man nicht, genau. Aber ich habe eben schon noch was anderes gesehen, was jetzt durch deinen Rücken verdeckt ist. Und da können wir ja gleich mal drauf eingehen. Was bauen wir denn für ein Lego-Set heute?
Hast du echt gesehen schon?
Ja.
Oh Mann, Spoiler-Alert. Stimmt, es kam jetzt die Tage an.
Ja.
Nachdem ja, ich hatte einen Livestream gemacht, wo ich diese Retro-Lego-Kamera zusammengebaut habe. Und es war ein sehr lustiger Abend, der irgendwie zwar viel mit Fotografie und irgendwie nichts mit Fotografie zu tun hatte, aber war schön mit der Community was zusammen zu machen. Mhm. Und dann, wenn man einmal was bei Lego bestellt, bekommt man natürlich direkt auch ein Newsletter. Und dann kam da die wunderbare Nachricht, dass es jetzt einen neuen Millennium Falcon Set gibt, eine Collector's Edition. Aber nicht diese riesige, die auch gleich, keine Ahnung, 800 Euro kostet und nirgendwo hinpasst, sondern eine kleine, schmale, unter 1000 Teile. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt in dem Alter, wo ich mir auch Legos kaufen kann. Wieder, nachdem ich das schon ein paar Mal gemacht habe.
Sehr gut, sehr gut, ja. Das heißt, dann wird es demnächst irgendeinen Livestream geben, wo der dann gebaut wird.
Ich denke, aufgrund der Zahl der Teile werden es mehrere Livestreams werden. Es wird wohl eine Trilogie geben.
Ja, okay, würde dann fast passen, zumindest in der OT, ne?
Genau.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, wir kennen uns ja persönlich bisher leider noch nicht, aber fotografisches und berufliches Tun verfolge ich ja tatsächlich schon seit wahrscheinlich jetzt Mai 2017, seit es zumindest die Fotologen gibt, ja. Und ja, irgendwann bin ich dann wahrscheinlich auch mal ausgestiegen, beziehungsweise mitgegangen dann zu den anderen Themen, die du ja machst. Ja, das war damals bei mir auch so eine Zeit der Hochzeitsfotografie, so bin ich da auf dich gestoßen. Du kamst ja nicht durch die Hochzeitsfotografie. Du bist ja eigentlich, wenn ich so deine Geschichte kenne, so ungefähr über Konzertfotografie zur Fotografie gekommen. Mhm. Und wie kam das dann, dass du von da zur Hochzeitsfotografie gewechselt bist oder gekommen bist?
Naja, ich sag mal, das Unterfangen Hochzeitsfotografie war ja bei mir, man nennt es ill-fated im Englischen, da gibt es bestimmt noch ein schönes deutsches Wort dafür, aber das war von vornherein zum Scheitern verurteilt, so muss man sagen. Ich habe das damals angefangen mit der Fotografie, weil ich enttäuscht war und entsetzt, wie schlecht die Bilder sind, die es von meiner Band gibt, also sowohl reine so Bandfotografie, aber auch die Bilder auf den Konzerten. Das sah alles nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war nicht so dynamisch, nicht so cool. Das war immer irgendwie so ein bisschen Käse, was wir da so hatten. Und dachte mir, das kann ja so schwer nicht sein. Ich meine, es gibt jetzt diese digitalen Kameras, das ist doch jetzt bestimmt alles super easy. Und dann habe ich mit der Fotografie angefangen, relativ schnell festgestellt, es ist nicht so einfach und die digitale Fotografie macht es gerade in so Konzerten gar nicht einfacher.
Gar nicht einfacher, ja.
Und zum Scheitern war es deshalb verurteilt, weil ich dann natürlich festgestellt habe, wenn ich hinter der Kamera bin, gibt es von mir noch immer keine guten Bilder. Aber ich habe dann trotzdem Spaß daran gehabt, einfach die anderen Bands zu fotografieren, auch Backstage ein bisschen zu fotografieren. Ich war jetzt nie der große Konzertfotograf, der bei, keine Ahnung, Tom Jones, haha, im Konzertgraben irgendwie vorne im Pressegraben drin gewesen wäre und daraus fotografierte. Bei mir war es immer diese Underground-Szene, mal ein paar Festivals und so, aber nichts Großartiges, wo ich mich jetzt rühmen könnte. Und wie es bei so vielen ja ist, kam halt irgendwann dann die Frage, hey, du hast doch eine Kamera, könntest du für mich nicht mal was fotografieren? Und das war ein Freund von mir, Modedesigner, der seine Abschlussarbeit über Hochzeitskleider gemacht hat. Und 300 Hochzeiten später hänge ich das jetzt an den Nagel.
Ja, das ist eine ordentliche Zahl für die Jahre, ne?
Ja, definitiv. Also ist es auch, jetzt ist wirklich vorbei, glaube ich. Ich glaube, ich habe die letzte Hochzeit fotografiert.
Okay, okay. Und wie kam dann die Idee zum Podcast Fotologen?
Das ist, manchmal gibt es schöne Zufälle im Leben einfach oder so zufällige Begegnungen, so muss ich vielleicht sagen, die sehr fruchtbar sind und zu viel führen. Ich habe damals einen Workshop besucht, wo ich für mich den Entschluss gefasst hatte, okay, ich werde meinen alten Job an den Nagel hängen und mich voll selbstständig machen als Fotograf. Habe ich einen Workshop besucht von Michael und Mori Kirchner, Foto-Business-Bootcamp oder wie der damals hieß. Und da saßen wir in einem großen Raum, da war es irgendwie so, keine Ahnung, 16 Teilnehmer so grob oder sowas. Und da hat sich jeder so ein bisschen vorgestellt und es gab die verschiedensten Fotografinnen und Fotografen, jeder hat so ein bisschen erzählt, was er machen möchte. Und das waren alles solide Business-Ideen, glaube ich. Und dann war ein Fotograf dabei gesessen, der meinte, ja, er würde gerne Hochzeiten fotografieren, aber nur schwarz-weiß. Er hat Farbe eigentlich keinen Bock, er will nur schwarz-weiß machen. Mhm. Und alle so, oh, das ist aber schwierig, wie findest du die Kunden, kleines Klientel, wie kann man sich da davon irgendwie halten? Und alle haben nur Probleme gesehen und ich saß drin und so, yeah, geile Idee, endlich mal jemand, der was anderes macht. Das war Falk. Und dann haben wir uns noch Pause unterhalten, haben uns dann später in einem Workshop nochmal gesehen und irgendwann haben wir festgestellt, dass wir unglaublich gerne miteinander reden und alle in der Runde uns gerne zugehört haben. Und dann haben wir gesagt, komm, dann lass uns doch einen Podcast draus machen.
Interessant, ja. Den Podcast gibt es ja heute noch, aber ja, bei weitem nicht mehr in dem Turnus, wie ihr den früher gemacht habt, ne?
Mhm. Ja, ich glaube auch, also wir haben 2017 angefangen, ich weiß gar nicht, bei 280 Episoden oder sowas sind uns drin, wobei da die Frequenz jetzt ja seit einem Jahr auf monatsweise gegangen ist. Wir haben ja mal eine Sommerpause gemacht, weil wir einfach festgestellt haben, es war, muss auch sozusagen während der Pandemie, wo die Themen auch ein bisschen dünn geworden sind, und haben mal eine Zeit lang so eine Schaffenspause eingelegt und uns auch wirklich die Frage gestellt, okay, können wir eigentlich noch was beitragen? Also müssen wir einen Podcast machen? So, gibt's noch überhaupt was Interessantes zu erzählen?
Ja.
Und wir haben einfach für uns festgestellt, also A, die Rückmeldungen waren relativ klar, hey, wo bleibt der nächste, die nächste Episode? Und wir haben auch für uns gemerkt, wir wollen eigentlich noch was, wir können noch was sagen, wir wollen noch was sagen, wir haben noch was zu sagen, aber in einem monatlichen Turnus wäre die Qualität höher, war unser Eindruck. Wir können eine bessere Sendung machen, wenn wir es nur noch alle 4 Wochen machen. Und die Downloadzahlen geben uns tatsächlich recht, weil seitdem wächst der Podcast wieder, seitdem wir den Turnus so reduziert haben, was für uns ein ganz schönes Ergebnis war, glaube ich. Das war da so, für uns war natürlich auch die Möglichkeit da, wir gehen auf 4 Wochen und dann stirbt das Ding in einem halben Jahr, weil uns keiner mehr zuhört. Wäre auch okay gewesen, also das muss ja auch nicht alles für die Ewigkeit sein, aber dass die Zahlen tatsächlich höher geworden sind, hat uns dann doch überrascht, aber ich glaube, es ist dann einfach dem geschuldet, dass die Qualität auch wieder höher geworden ist.
Ja, cool. Ja, und du bist ja dann von der Hochzeitsfotografie gefühlt über Business und dann, glaube ich, zu deiner jetzigen Heimat der Reportage, ne?
Ja, also die Filmfotografie, Businessfotografie, ich sag mal, die zahlt die Rechnung. Die Reportagefotografie ist da, wo das Herz schlägt. Okay. Wobei ich beides versuche, möglichst gut zu verbinden. Und ich habe selbst noch ein bisschen Schreck, noch etwas zurück, auf meiner Website einfach nur hinzuschreiben, dass ich Visual Storyteller bin. Weiß nicht, ob ich schon so weit bin. Da warte ich vielleicht noch ein bisschen, mal schauen. Aber sowohl in der Business-Fotografie, also wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, und da geht es um Porträts der Mitarbeiter, klassische Werbung oder was sehr viel stattfindet, ist so in Richtung Employer Branding, also Arbeitgebermarke, weil der Druck, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, ist bei den Firmen viel höher, als Produkte zu verkaufen.
Das stimmt.
Und da finden gerade die meisten meiner Projekte eigentlich statt in dem Bereich. Und ob ich jetzt, keine Ahnung, wie zuletzt in Tokio in einem kleinen Shop, wo Messer geschliffen werden, fotografiere und ich eine kleine Geschichte erzähle, oder ich bei einem großen Konzern die Arbeitgebermarke mit meinen Bildern gestalte, am Ende erzähle ich kleine Geschichten. Und das Schöne ist, die Firmenkunden bezahlen mich halt dafür. Das ist der große Vorteil an den Geschichten.
Ist ja auch irgendwo notwendig dann, ne, wenn man es hauptberuflich
ganz macht. Ganz ohne geht's halt auch nicht, ja.
Ja, das stimmt, das stimmt. Du hast es gerade gesagt, in der Pandemie ist so das Thema Hochzeiten dann auch natürlich aufgrund der Situation ja auch fast zum Erliegen gekommen. Und da hattest du mit Kai die Idee, online zu gehen sozusagen, ja, also über eure, ja, wie soll man es sagen, Workshop oder online, wie nennst du es selber oder ihr selber?
Wir nennen es mittlerweile die Visual Storytelling Akademie.
Sehr gut, genau. Ja, da ist die Idee geboren, ne? So in dieser Pandemiezeit.
Aus der Not raus tatsächlich. Mhm. Wir hatten, also Kai Beermann und ich, wir hatten die Idee, Reiseworkshops oder also Reisefotografie oder Foto-Workshops auf Reisen anzubieten, so muss man sagen. Unsere Idee war, die erste war, weil ich unbedingt wieder nach New York wollte. Ich war Ende 2019 für eine Weile in New York. Da habe ich mein Buch fertiggestellt. Fotografieren und schreiben wollte. Ich musste einfach raus, zu Hause Lagerkoller bekommen. Da muss man manchmal flüchten. Und habe festgestellt, ich liebe die Stadt und ich liebe es auch dort zu fotografieren. Kai reist auch sehr gerne. Wir haben gesagt, ja, ist er cool, komm, lass uns irgendwie, keine Ahnung, nach 2-3 Wochen nach New York gehen. Und damit es irgendwie finanziert ist, machen wir auch einen Street-Workshop in New York über ein paar Tage. Cool, gesagt, getan, wir haben ein bisschen rumgetüftelt, wie könnte man sowas machen, wie könnte man das aufbauen, was für Themen kann man machen, dass man nicht nur Street macht, sondern auch so ein bisschen reportageartig. Also wir suchen uns so kleine Themen irgendwie, die wir mit den Teilnehmenden dann bearbeiten können. Und wir hatten schon mit den Hotels gesprochen, wir hatten schon geschaut, wie kann man mit einem Reisebüro zusammen Hotelflug und unseren Teil kombinieren, damit die Teilnehmenden alle zusammen sind am Ende. Und wir waren so kurz davor zu sagen, yeah, und jetzt stellen wir das Ding auf die Website und dann wird es voll cool. Und dann bin ich das erste Mal unter Quarantäne gestellt worden und wir alle waren irgendwie mittendrin in der Pandemie. Mich hat es da ganz früh erwischt. Ich bin noch persönlich vom Gesundheitsamt quasi besucht worden. So früh war das in der Kiste, wo der Landtag in Baden-Württemberg zugemacht worden ist wegen einer Pressekonferenz. Da war ich mittendrin gesessen. Und dann war mir erstmal klar, okay, das mit dem New York-Workshop wird nichts mehr. Und als sie dann
knicken.
Ich sag mal, angefangen haben, irgendwo Massengräber auszuheben in New York, dachte ich mir, okay, das wird jetzt erstmal eine ganze Zeit lang nichts werden hier. Die Tragweite war dann ja relativ schnell klar und im Sommer, oder das heißt so Frühjahr, Sommer, haben wir dann gesagt, wir wollen aber nicht aufhören. Also es kann ja nicht stehen bleiben. Irgendwie die Welt muss sich weiterdrehen. Jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, hilft ja auch nichts. Und wir hatten ja viel zu sagen einfach. Also wir wollten den Leuten ja beibringen, wie man mit Bildern Geschichten erzählen kann. Und da haben wir gesagt, ja gut, wenn jetzt eh alles gerade online stattfindet, das ist ja gut. Alle sitzen zu Hause und langweilen sich sehr wahrscheinlich. Komm, lass uns so einen Online-Workshop draus machen. Man kann geile Geschichten, das kann man nicht nur in Manhattan erzählen. Das geht auch in Dürlewang und sonst irgendwo direkt vor der Haustür. Da haben wir über 8 Monate hinweg so ein Kursprogramm uns überlegt, wie wir das machen könnten mit Webinaren und Hausaufgaben und ein bisschen schöne Lerninhalte dazu. Und haben gesagt, ja, wenn sie da irgendwie 10 Leute für anmelden, ist es cool, sind wir beschäftigt, die beschäftigt, Riesenerfolg. Wir haben das Ding online gestellt und nach wenigen Stunden hatten sich 30 Leute dafür angemeldet. Dann haben wir es panisch wieder abgedreht, die Anmeldung, weil wir dann schon nicht wussten, wie wir das überhaupt machen sollen. Ja. Haben uns das überlegt und am Ende sind wir mit über 60 Teilnehmern dann da reingestartet damals und haben das über 8 Monate gemacht. Diesen Abenteuer-Reportage-Fotografie Online-Workshop haben wir es damals noch genannt.
Jawohl, okay, genau. Ja, da hast du ja, wie gesagt, mit Kai zusammen gemacht. Kai ist ja auch durchaus ein erfahrener Podcaster. Bist du über diese Schiene Gate 7 mit ihm sozusagen zusammengekommen?
Er hatte Falk und mich, glaube ich, mal in den Gate 7 Podcast eingeladen. Mhm. Ich krieg selber nicht mehr ganz rekonstruiert, aber ich glaube, so war es, dass wir uns tatsächlich über die Podcasts kennengelernt haben. Mhm. Und das dürfte, keine Ahnung, von 2018 oder so gewesen sein. Und seitdem sind wir halt dann locker im Kontakt geblieben. Und ja, mittlerweile haben Kai und ich sogar eine gemeinsame Firma aufgemacht. Also sind da verbrüdert, wenn man so möchte. Und ja, da hat sich eine richtige Freundschaft auch draus entwickelt.
Ja, das ist natürlich schön. Und wie du eben schon sagtest, dann in New York war eben auch geplant, ja, auch das Ganze im Bereich Street-Fotografie zu machen oder eine Kombination raus, ja. Das ist ja auch ja unser Hauptthema, Thema Street-Fotografie. Wie bist du denn da zur Street-Fotografie dann gekommen?
Also die Street-Fotografie begleitet mich eigentlich schon sehr lang, aber ich würde zum Beispiel nie sagen, dass ich ein Street-Fotograf bin, weil also da gibt es A, wesentlich bessere wie mich, zum einen. Und es ist auch nicht mein Hauptding, was ich mache. Also wenn du mir jetzt sagst, okay, geh morgen raus, fotografiere das, worauf du super viel Spaß hast, wäre es vermutlich nicht als erste Wahl die Streetfotografie. Ich liebe die Streetfotografie, aber das Herz schlägt dann noch ein bisschen mehr für die kleinen Geschichten, die ich irgendwo erzählen kann. Die Streetfotografie, ich habe das damals, also da müssen wir die Zeit weit zurückdrehen, da sind wir um die 2010er Jahre irgendwo. Mhm. Da habe ich das Thema so irgendwie aufs Radar bekommen. Ach, guck mal, da laufen irgendwelche Leute rum und fotografieren einfach andere Menschen auf der Straße. Ist ja unerhört, hat dann der Deutsche in mir gesagt. Ja. Während der Amerikaner in mir gesagt hat, es ist ja voll geil. Und genauso zwiegespalten bin ich an die Sache dann rangegangen. Ich habe am Anfang nichts verstanden, was da passiert. Habe mir ein paar Bildbände damals hauptsächlich geholt. Und bin mit so den großen amerikanischen Street-Fotografen aus den 70er Jahren so oder 60er Jahre. Das waren so meine ersten wirklichen Berührungspunkte, die ich hatte. Mhm. Da bin ich heute noch auch noch weit davon entfernt, auf das Level zu kommen. Aber ich habe da immer den Blick sehr in die USA rüber gehabt, wie mit vielen meiner fotografischen Themen. Mhm. Also ich bin halb Amerikaner, so ja, am Rande erwähnt. und mein Blick ging da immer in die USA. Deswegen habe ich hier auch nie Kontakte zu der Szene geknüpft. Und ich habe das für mich so am Rande gemacht. Wenn ich mal in einer Großstadt war, habe ich auch versucht, ein paar Streetbilder zu knipsen. Aber das war eher so ein, ich nenne es mal, ja, verschämtes, heimliches aus der Hüfte fotografieren. Mhm. Oh, da läuft eine Person irgendwo vorbei. Mhm. Den großen Shift hat es für mich gemacht, als ich angefangen habe, mit den Fujifilm-Kameras zu fotografieren in Barcelona damals. Da habe ich eine Woche, 10 Tage in Barcelona, irgendwie sowas. Und irgendwann gehen die touristischen Dinge, die du tun kannst, aus. Und dann bin ich einfach durch die Straßen gegangen, habe mich treiben lassen und bin mit dieser kleinen Kamera umhergezogen und habe gemerkt, wow, also die Kamera macht was mit mir, dieses auf der Straße fotografieren. Ich finde mich da jetzt ein. Ich habe so meine Fahrspur gefunden. Ich habe auch meinen Bildstil gefunden, aber das gefunden, was mich interessiert, was finde ich eigentlich spannend hier. Und da habe ich dann so richtig den Zugang erst gefunden. Und seitdem, so die letzten 10 Jahre, beschäftige ich mich wirklich intensiver auch mit Streetfotografie.
Mhm. Du hast es ja eben schon gesagt, so ein paar Künstler, die dich da in dieser Zeit ja durch Bildbände begleitet haben und so. Amerikaner aus den 60er, 70er, was war da so Meyerowitz oder was war dann so die Vorbilder oder die Inspiration, sagen wir so?
Also Meyerowitz sicherlich einer, der mich am meisten inspiriert. Ich habe jetzt hier kürzlich erst den neuen Gary Winogrand Bildband, Migold Color, ein traumhafter Bildband, holt euch den unbedingt. Der kostet jetzt 85 Euro, aber der wird nur teurer werden. Den könnt ihr nicht mehr billiger bekommen. Die haben mich interessiert und weil ich fand, wo ich es angefangen habe, Streetfotografie, war hier in Deutschland alles schwarz-weiß. Und dem bin ich am Anfang so hinterhergerannt, habe auch schwarz-weiß fotografiert, also auch diese Barcelona-Strecke zum Beispiel ist schwarz-weiß. Okay. Aber ich habe mich da irgendwie nie richtig wiedergefunden. Und so 2018, 19 habe ich mich dann rangetraut über Meyerowitz, Winogrand, der da auch Farbe gearbeitet, wobei sein Schwarz-Weiß bei vielen, glaube ich, bekannter ist. Aber wo ich gesehen habe, hey, die haben sich damals schon getraut, Farbe zu machen. Dann kann es ja so verkehrt auch nicht sein. Oder Sachen wie Eggleston zum Beispiel. Die Sachen mir intensiver angeschaut und gemerkt, ja, guck mal, auch das ist mehr mein Ding, hier dieses, die Farbe, die, das Leben, das in diesen Bildern drin ist, in dieser Farbfotografie, das finde ich eigentlich viel spannender. Und dann habe ich den Switch gemacht, ich sage mal zu 99% auf Farbfotografie zu gehen und damit habe ich mich dann auch wirklich gefunden und ganz klar inspiriert durch diese Farbfotografie in den USA, hauptsächlich in New York, glaube ich, von den genannten Fotografen.
Ja, klar, das war ja natürlich auch ein großer Tätigkeitsbereich in New York und du natürlich, so sind wir, glaube ich, auch geprägt, ne, durch diese Skyline, durch diese Bilder, durch diese Straßenfluchten, durch die Bilder dort. Deshalb fällt es wahrscheinlich manch einem heute auch schwer, eben mal irgendwo in einem kleinen Dorf oder sonst was zu fotografieren, wenn man solche Inspirationen hat. Ne? Wobei du ja auch sagst, Storytelling oder vielleicht auch das Thema Streetfotografie ist egal wo.
Eigentlich ja.
Sogar in Stuttgart.
Sogar in Stuttgart. Also auch das ist wohl schon jemandem gelungen, in Stuttgart mal ein gutes Bild zu machen auf den Straßen. Ja. Ich glaube wirklich dran, dass es die guten Geschichten, und da zähle ich die Streetfotografie eben mit rein, dass die guten Geschichten wirklich vor der eigenen Haustür anfangen. Genau genommen ja sogar in der eigenen Wohnung. Aber da ist man wirklich betriebsblind. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber sobald ich das Haus verlasse und mich vor allem darauf einlasse, dort Geschichten zu erzählen, Geschichten zu finden und sie dann zu erzählen, dann finde ich die auch. Und ich habe selbst hier bei mir im sehr beschaulichen Kirchheim schon ein paar Streetaufnahmen gemacht, von denen ich sage, hey, das ist ein schönes Bild. Das ist jetzt nicht weltbewegend. Damit gewinne ich auch keinen Preis oder so. Aber ich kann auch hier Streetfotografie machen. Und heute war ein sonniger Tag zum Beispiel. Warte nur noch 1-2 Stunden, kommt die Sonne schön tief rein hier. Dann kann ich da wunderbar mit Lichttaschen spielen, kann schöne mit Formen, mit Linien, mit Flächen arbeiten. Und ich muss dazu nicht mal nach Stuttgart fahren. Das geht hier genauso. Ich kann hier wunderbar, sei es nur meine Streetfotografie, üben. Und das ist das, was ich ja der Streetfotografie, was ich so dran lieb, an Street Photography. Ich kann es überall jederzeit machen und Kai und ich, wir sagen, das ist der Bolzplatz für unsere Fotografie. Ja, da können wir wirklich hin, uns austoben, jeden Quatsch mal ausprobieren. Man begegnet Menschen öfter als man denkt, begegnet man auch Geschichten und wird in irgendwas reingezogen. Aber es ist eine wunderbare Sache, um die Fotografie um die eigene Fotografie zu verbessern.
Mhm. Zum Bolzplatz kommen wir auch gleich nochmal. Mhm. Wie würdest du oder was sind für dich Kriterien eines Bildes, damit es aus deiner Sicht Streetfotografie ist?
Boah, da fragst du, glaube ich, den Falschesten, würde ich sagen. Weil ich sehe das überhaupt nicht so dogmatisch wie viele andere. Ich finde, also wenn ich sage, was ist Porträtfotografie, da ist die Definition, es muss halt Porträt irgendwie sein, also hier muss porträtiert worden sein, es sollte ein Foto sein, nicht gemalt. So, die sind die zwei Kriterien. Und genau den gleichen Standard lege ich aber an die Street Photography an. Es muss auf der Straße passiert sein und es sollte ein Foto sein, echtes. Und schon bin ich in der Street Photography drin. Ich mag viele Fotografien, also da gibt es ja auch wunderbare Beispiele hier in Deutschland jetzt von Fotografinnen und Fotografen, wo sie sehr mit, wo die Menschen relativ anonymisiert sind. Das ist so für mich so ein bisschen die neue deutsche Street-Fotografie. Mhm. Man arbeitet aber sehr dafür mit Flächen, mit Linien, mit Geometrie, mit Schatten, mit Licht. Der Mensch spielt zwar eine Rolle, aber er ist nur ein kleines Element in diesem urbanen Raum. Dann gibt es natürlich Leute wie Bruce Gilden, die einem mit dem Blitz quasi ins Gesicht springen und einen fotografieren. Auch das ist natürlich Street Photography. Er hat ja auch gesagt, man muss die Straße riechen, damit Street Photography ist. Und das erfüllt er damit sicherlich auch. Man kann sein Gegenüber wirklich riechen, wenn er sehr fotografiert. Mhm. Und ich glaube, alles ist Street Photography. Und ich kann auch wirklich in einem kleinen Dorf aber auch rausgehen. Hat es eine Straße? Ja, dann ist es Street Photography. Punkt. Ich sehe das viel weiter und sehr viel offener und freue mich über alles, was mich überrascht in der Street Photography, wenn jemand was macht, was ich so noch nie gesehen hatte, was aus diesem Dogmatischen auch wirklich bewusst ausbricht, weil dadurch entsteht auch Kreativität, bekomme auch ich diesen kreativen Funken vielleicht hin und wieder mal zugespielt und nicht, wenn ich nur sage, okay, ich muss genau die Boxen abhaken und nur dann ist es Street Photography. Mhm. Ich sehe das sehr, sehr frei, das Thema Street Photography.
Ja, also du hast da wirklich ja auch eine breite Spanne gerade benannt. Ich glaube, Fine Art, wenn man das so, also viel Fläche und irgendwo eine Silhouette eines Menschen sozusagen, bis natürlich zu Bruce Gilden, dazwischen ist viel Platz, das ist wohl wahr. Hm. Du hast es schon gesagt, das ist etwas, was dir auch, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch gefällt. Also eher so die Richtung Fine Art, nicht dieses direkt drauf. Ist für dich der Mensch dann grundsätzlich in dem Bild wichtig oder funktioniert das auch ohne Mensch?
Also ich hatte mal eine Zeit lang immer gesagt, ich fotografiere viel für meine Schublade. Dann haben immer alle gesagt, wir würden die Bilder gerne sehen. Dann habe ich einen Insta-Account gemacht, Thomas Schublade, und habe dann da die Bilder reingepostet, die ich für die Schublade fotografiert habe. Und in dieser Schublade waren oft Bilder von, ich sag mal, menschlichen Spuren drin. Eins der Bilder, über die ich immer wieder selber schmunzeln musste, das ist in Esslingen aufgenommen, das sind einfach nur zwei Mülltonnen, die an der Wand stehen. Und auf der einen Mülltonne, die ist bis oben hin voll mit Kram und da steht Stadtarchiv drauf. Ich meine, klar, das ist die Mülltonne des Stadtarchivs. Man kann es auch anders verstehen, das ist das Stadtarchiv.
Das, ja.
Und ich meine, das ist eine kleine lustige Aufnahme, aber für mich ist es trotzdem Street Photography. Es ist auf der Straße passiert und es erfüllt für mich diese Kriterien. Ich finde es für mich aber auch ein interessanteres Bild, wenn ich Protagonisten mit in meinem Bild drin habe, wenn irgendwas in meinem Bild passiert, wenn meine Spiegelneuronen angesprochen werden, ich mir vorstellen kann, oh, das könnte ich sein, oder ich weiß, wie der sich in der Szene fühlt, wenn jemand, keine Ahnung, in ein Eis reinbeißt oder irgendwas Schweres trägt. Also das macht was mit uns Menschen, wenn wir andere Menschen sehen, die eine Tätigkeit vollführen. Ich mag die Fine Art Fotografie, ich schätze die wirklich sehr. Also von Nina Papiorek, das Buch zum Beispiel, ich liebe es, die Art der Fotografie. Ich könnte mich da verlieren in diesen Bildern. Ist aber total gar nicht meins. Also ich mache diese Art der Fotografie nicht unbedingt. A, sie macht schon so gut. Und B, ich bin eher so ein dokumentarischer Fotograf. Also bei mir verschwimmen die Grenzen ganz oft zwischen Reportage und Street. Dass ich auch sage, okay, ein Streetbild ist nicht ein Einzelbild für mich. Das kann auch eine Sequenz sein, dass ich in einer kleinen Geschichte denke. Dass ich eine minimale kleine Geschichte aufgreife und die mit einer Handvoll Bildern erzählen kann. Also, wenn ich, keine Ahnung, ich denke jetzt gerade an
Kuba, wenn ich an den Straßenrändern irgendwas gesehen habe, wenn da ein paar Männer Domino spielen, wenn jemand, ich habe ein paar Jungs fotografiert, die mit einem einfachen Stock und einem selbstgebastelten Ball aus Stoff und Klebeband so eine Art Baseball gespielt haben. Und nicht das eine Bild, wie jemand mit einem Stock und Ball dasteht, sondern wie macht er den Ball? Wie wirft er den? Wie haut der andere drauf? Eine Handvoll Bilder. Das ist meine Street Photography. Diese kleinen Geschichten zu finden, aufzugreifen, zu dokumentieren oder auch den Wandel, gerade Kuba ist da ein gutes Beispiel, den Wandel zu dokumentieren. Also was habe ich 2017 in Kuba fotografiert und was habe ich jetzt 2023 in Kuba fotografiert?
Also ich bin ja auch so der Meinung, wie du gerade sagst, diesen Wandel, also eine Dokumentation, dass Street-Fotografie teilweise auch einfach ein bisschen Zeit braucht, um das Bild sozusagen auch gut zu werden, nicht? Weil wenn du etwas siehst, was du heute fotografierst, dann ist es vielleicht aus heutiger Sicht, wenn es gerade aktuell ist, auch gar nicht so interessant, wie natürlich auch Bilder, die wir heute aus der Vergangenheit sehen und sagen, guck mal, wie das früher aussah und wie sich das verändert hat, oder?
Ja, also da sind gerade Eggleston ist da vielleicht das beste Beispiel. William Eggleston fotografiert halt einfach von vorne in den Backofen rein und das ist dann Kunst irgendwie. Und das Bild zeige ich unglaublich gerne den Leuten, um sie erstmal so ein bisschen aus der Reserve zu locken, weil es auf den ersten Blick ein sehr banales Bild ist. Also Eggleston ist auch jetzt nicht der Street-Fotograf unbedingt,
aber so.
Aber das ist ja sehr banal, was er da gemacht hat, und es ist trotzdem Kunst, weil sein Gesamtwerk Kunst ist. Und für mich ist es, wenn ich jetzt hier in Dillewang jemanden fotografiere, der mit einem Smartphone an der Bushaltestelle steht, das einigermaßen grafisch gut aufgebaut ist und ein handwerklich gut gemachtes Bild ist, ist es vielleicht trotzdem erstmal super langweilig. Aber vor 20 Jahren hätten sich die Leute gewundert, was ist das für ein kleines Glasteil, das der in der Hand hält? Und ich garantiere dir, in 20 Jahren wundern sie sich wieder, was ist das für ein kleines Glasteil, das der in der Hand hält?
Ja, gut
möglich. Die Bilder sind in dem Moment am langweiligsten, in dem du sie fotografierst.
Genau.
Und ab da haben sie Zeit zu wachsen und an Bedeutung auch zu gewinnen. Und ein Bild muss deswegen auch nicht immer perfekt sein. Ein Bild muss wichtig sein, gut sein. Und Wichtigkeit entsteht durch Kontext, durch das, was auch danach geschieht, was in der Zeit zwischen der Aufnahme und jetzt passiert. Und dann werden wichtige Bilder draus und wichtige Bilder sind damit auch gute Bilder.
Ja, kann ich komplett unterschreiben, bin ich komplett bei dir, absolut. Zum Thema Bolzplatz. Du sagst immer, der Bolzplatz oder die Street-Fotografie ist dein Bolzplatz. Von der Einordnung her ist das dann so, der Bolzplatz ist unter der Allianz Arena von der Wertigkeit. Die Reportage, die Dokumentation ist die Allianz oder was weiß ich, irgendwelches Großes. Und darunter bewegt sich irgendwo die Street-Fotografie?
Ich meine, es ist schon vermessen von mir, Bolzplatz zu sagen. Und ich weiß nur, weil ich früher oft in München war, dass die Allianz Arena dort steht, weil ich habe keine Ahnung von Fußball. Dass ich den Vergleich immer verwende, ist eigentlich schlimm. Grob anmaßend. Nee, also für mich ist es der Bolzplatz. Ich mag den Vergleich deshalb so sehr, weil ich auf dem Bolzplatz nicht nur lerne, wie ich auf den Ball trete. Auf dem Bolzplatz lerne ich auf schlechtem Boden in den Ball reinzutreten. Da sind Löcher in der Wiese oder es ist ein Betonbolzplatz, noch schlimmer. Ich lerne aber auch den Umgang mit den anderen. Ich lerne mit meinem Team zu spielen. Ich lerne mit dem gegnerischen Team zu spielen oder gegen das gegnerische Team zu spielen im Idealfall. Aber auch die sozialen Komponenten, die wir alle in unserer Kindheit irgendwann gelernt haben, die sind auf einem Bolzplatz, auf einem Spielplatz oder irgendwo entstanden. Und jeder große Fußballer, der heute rumläuft, hat in seiner Kindheit auf einen miesen Ball eingedroschen und den gegen den Garagentor in der Hauswand getreten. Und so hat es mal angefangen. Das sind die Basics. Und das heißt nicht, dass Messi, den kenne ich, jetzt auf einem Bolzplatz nicht mehr spielen könnte oder das vielleicht unter seiner Würde wäre. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Aber es würde ihm, glaube ich, trotzdem Spaß machen, den meisten Fußballern. Weil es trotzdem, da steckt ja was drin und es macht immer noch Spaß. Da kann man auch geilen Fußball spielen vermutlich. Und genauso ist es mit der Street Photography auch. Aber die Street Photography wie der Bolzplatz erlaubt mir, mich auszutoben. Also den Ball auch irgendwie halt irgendwie drauf zu treten und hoffen, dass er in die richtige Richtung fliegt. Mal eine andere Taktik zu versuchen. Hier in Anführungszeichen, es geht erstmal um nichts. Auf dem Bolzplatz steht nicht meine Fußballkarriere auf dem Spiel. Und keine Ahnung, der Aktienkurs des Vereins bricht ein oder so. Da ist man ein Stück weit frei. Und die Freiheit liebe ich so sehr an der Street Photography. Ich kann die verschiedensten Dinge machen. Ich kann die verschiedensten Dinge ausprobieren. Ich kann ganz viel über die Menschen auch lernen, denen ich dort begegne oder mit denen ich unterwegs bin. Also auch wenn ich in einer kleinen Gruppe fotografiere, ist es auch total spannend. Man läuft viel, man redet viel. Ich habe eine große Liebe zu diesem Bolzplatz Street Photography und ich bin nicht der Street-Fotograf und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich in der Champions League der Street Photography unbedingt mitspiele. Aber mir reicht auch der Bolzplatz. Ich finde Bolzplatz geil. Also ich muss da nicht weiter raus. Ich behaupte, viele Fußballer hätten vielleicht auch mehr Spaß noch am Bolzplatz mit ihren Freunden von früher zu kicken, als jetzt in irgendeinem Stadion irgendwo auf der Welt zu stehen manchmal.
Sehr wahrscheinlich, genau. Ja. Gehst du ab und zu bewusst raus, um Street-Fotografie zu machen, dass du sagst, ne, Wochenende ist schönes Wetter oder es regnet, da kann ich mal tolle Fotos machen?
Ich wünschte, ich könnte ja sagen. Es ist aber tatsächlich so, dass mein Zeitplan unendlich voll ist und die Momente, in denen ich so frei wäre, dass ich sagen kann, boah, jetzt gehe ich mal raus und mache Street-Fotografie, sind sehr rar mittlerweile. Ich muss es mir wirklich vornehmen, einplanen und am besten auch einen Grund haben, dass ich Street Photography mache. Akutes Beispiel, ich bin demnächst für einen Kundenjob in Amsterdam und ich habe dann mit dem Kunden ausgemacht, das ist super, wir haben hier diese zwei Produktionstage, super, 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 aber ich hänge mir nochmal einen Tag extra in Amsterdam ran und an dem Tag gehe ich einfach nur nach Amsterdam rein zum Street Photography machen. Also ich nehme mir das schon vor, aber selten, dass ich es spontan machen kann. Also wenn ich jetzt wüsste, morgen ist schönes Wetter, da gehe ich nach Stuttgart. Ich würde gerne, aber zu Hause sitzt ein kleiner Junge, der gerne mit seinem Papa Lego bauen möchte.
Ja,
und da muss man das hat dann eine Priorität setzen. Bei mir.
Ja, genau, genau. Nee, das verstehe ich auch gut, genau. Wenn du dann eben rausgehst und unterwegs bist, das ist so eine Frage, die ich immer wieder mal stelle und auch immer mehr oder weniger das Ergebnis bekomme. Also dieses Rausgehen hat so ein bisschen wie was, diese Fokussierung, Meditation, runterzukommen. Ja, also da geht es gar nicht mehr so um das Bild unbedingt mit nach Hause zu bringen, sondern eben um diesen Moment. Ja, würdest du das auch für dich so bezeichnen?
Also ich habe immer ganz großen Spaß dran, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und fotografiere. Und das muss immer nicht das größte Bild der Welt rauskommen. Ich liebe dieses Draußensein, hin und wieder mal mit einem Kopfhörer drauf Musik zu hören und mich auch treiben zu lassen, die Sonne mal genießen, mich auch hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken. Ich finde, Street Photography ist die beste Art, spazieren zu gehen, die es gibt. Gut, mein Hund würde widersprechen, wenn ich schlafen würde. Aber ich genieße auch das Drumherum sehr um die Street Photography, weil wann sonst kann ich mal 3 Stunden in der Stadt an einem großen Platz rumlaufen, weil er so interessant ist und die Menschen beobachten. Die Street Photography ist eine wunderbare Ausrede oder Einladung, je nachdem, um mal in einem Tag auf 20.000 Schritte zu kommen.
Ja.
Also sogar was für den Körper zu tun und für den Geist. Und die Krönung ist dann noch mit einem tollen Bild nach Hause zu kommen.
Ja. Also auch schon das Ziel natürlich, ein Bild zu machen und im besten Fall, ja, wie du sagst, auch ein gutes mit nach Hause zu bringen. Ne? Das sollte ja so sein. Du gibst selber, beziehungsweise aber auch mit Kai zusammen, Workshops zum Thema Street-Fotografie. Mhm. Wie ist da die Herangehensweise? Was ist da das Ziel? Was wollt ihr gerne dort oder du vermitteln?
Also wir hatten jetzt zuletzt ein Workshop-Wochenende in Düsseldorf. Wir waren da in einem Fotoclub, haben da einen Vortrag gehalten und die waren daran interessiert, einen Workshop auch mit uns zu machen. Ich habe gesagt, klar, cool, lohnt sich, wenn wir eh schon da sind, das lohnt sich dann ja auch richtig. Wenn wir einen Workshop machen, dann verbringen wir da auch ein bisschen Zeit, weil die Nachfrage dann in Düsseldorf so groß war, haben wir noch einen zweiten Tag ranhängen müssen und hatten im Prinzip 3 Tage dann Street Photography vor uns in Düsseldorf. Wir machen am Anfang immer ein sehr ähnliches Briefing. Man kann es auch Einwandvorbehandlung nennen. Wir sagen von vornherein, es kann sein, dass ihr heute mit keinem einzigen guten Bild nach Hause kommt. Und das ist okay. Aber wenn ihr was gelernt habt, kommt ihr beim nächsten Mal mit einem guten Bild nach Hause. Und das ist mein Anspruch in der Street Photography oder generell in allen Workshops, die ich gebe. Ich halte nichts von Workshops, sondern nehme ich die Street Photography Workshops rein, wie ein Porträt-Workshop, Blitz-Workshop, sonst was Workshop. Wenn ich da hingehe, der Fotograf, die Fotografin, die den Workshop leitet, stellt das Licht ein, hat ein perfekt geschminktes Model, stell dich da hin, mach die Pose und jetzt dürft ihr alle einmal abdrücken ringsrum. Alle kommen mit einem guten Bild nach Hause, aber keiner hat verstanden, was er getan hat.
Solche kenne ich auch,
ja. Meine. Ja, also die gibt es. Und für die, die einfach mit dem guten Bild nach Hause kommen wollen, das ist für mich betreutes Fotografieren und das ist auch okay. Man sollte es aber nicht Workshop nennen, meiner Meinung nach. Mhm. In einem Workshop wird gearbeitet. Und bei mir fängt das in meinen Studio-Workshops hier zum Beispiel, wenn ich hier was mache, das fängt mit so Basics an, wie bediene ich die Leuchtstative, damit nachher keinem das Ding auf die Birne fällt. Kleinigkeiten. Da kommt kein besseres Bild raus, wenn die wissen, an welcher Schraube sie drehen müssten. Aber sie haben ein bisschen was gelernt. Und in der Street Photography gilt für mich das Gleiche. Ich möchte, dass die Leute mir über die Schulter schauen können, meine Blickwinkel vielleicht sehen, die Perspektiven vielleicht lernen, die ich einnehme und wie mein Auge auf die Umgebung reagiert. Was sehe ich, wo die was anderes gesehen hätten? So Kleinigkeiten. An dem Düsseldorf-Workshop sind wir unter einer Brücke am Rhein gestanden. Da kam die Sonne rein, eine schöne diagonale Schattenlinie an diesem Brückenpfeiler dran. Mhm. Und ich habe denen einfach gesagt, was seht ihr hier? Einen minimalen Grau-Unterschied zwischen einer hellen oder dunklen Fläche. Jetzt machen wir mal ein Bild davon. Und schon ist es richtig dunkel und richtig hell an der gleichen Stelle. Aha. Und dann merkst du bei den ersten Sätzen jetzt einen Aha-Moment ein. Großartiges Bild war das jetzt keins. Aber jetzt können sie lernen, Licht zu sehen. Und da beschäftigen wir uns am Anfang nur mit Licht. Wo fallen diese Lichttaschen rein? Von wo kommt das Licht? Was für ein Licht bekomme ich auf meine Protagonisten, wenn ich sie von gegen das Licht fotografiere oder wenn ich mit dem Licht gehe? Was ist ein Split-Lighting? Also selbst Themen, die jetzt nicht in der Street-Photography angesiedelt sind, versuche ich damit reinzunehmen, um bei den Teilnehmenden einfach ein Verständnis zu schaffen, was hier alles stattfindet. Warum ich als Business-Fotograf in Anführungszeichen in der Street Photography aber ganz viel über Licht nach wie vor lernen kann, immer noch, weil ich eben Licht sehen und verstehen können muss. Und das hilft mir in der Street Photography wie bei einem Business Shoot am Ende, wenn ich Licht verstehe. Und ich versuche wirklich in diesem Tag die Leute mitzunehmen, Motive, Licht, Gestaltung, aber auch Soziales, also das sind wir wieder bei dem Bolzplatz, denen mitzugeben. Und ich weiß, dass die Deutschen, das sage ich jetzt als Amerikaner, sind sehr, sehr vorsichtig im Umgang miteinander, während wir Amerikaner, wir gehen ja auf jeden zu. Also wenn du in New York an der Straßenecke stehst und du guckst irgendwie fragend hin und her, schaust nochmal dein Telefon und guckst nochmal irgendwie fragend in die Gebäude rein, kommt ein Amerikaner an und sagt, hey, kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Mhm. Das würde in Deutschland niemals passieren. Und dieses offene auf die Leute zugehen ist, glaube ich, eine gute Tugend erstmal. Mhm. Kann über die Amerikaner auch viel Schlechtes sagen, da kann ich da wieder als Deutscher drüber sprechen. Ja. Aber auch in Deutschland kann ich mit den Leuten reden. Und die meisten Leute sind auch völlig okay, wenn man mit ihnen redet. Weil jeder freut sich über eine kleine, nette Begegnung. Wenn man mit dem Vorsatz rangeht, wenn nach der Begegnung, nach der Unterhaltung der Tag des anderen nur 1% besser ist wie vorher, ist er 1% besser und es wäre ohne die Begegnung nicht gewesen. Und deswegen spreche ich dann einmal auf Leute an, die beim Bäcker sitzen und einen Kaffee trinken und sage, hey, dürfte ich von Ihnen kurz ein kleines Porträt machen? Sie sitzen hier so interessant mit der Zeitung, das Croissant, das liegt hier so perfekt, wäre es für Sie okay, wenn ich ein Bild von Ihnen mache? Dann sind die das verdutzt und dann macht man das und dann spricht man kurz mit denen und dann sagt der einem, keine Ahnung, er ist der Erfinder des Wasserkochers oder sonst irgendwas und du hast noch ein bisschen was selbst gelernt, was mitgenommen, High Five, beide haben am Ende einen besseren Tag, super. Ist eine Riesenbereicherung für meinen Tag, hoffentlich auch für mein Gegenüber. Und auch das versuche ich den Leuten mitzugeben. Also diese Angst und diese Scheu vor der Begegnung im öffentlichen Raum zu nehmen. Weil ich glaube, das ist eine Bereicherung der Street Photography, dass ich manchmal auch mit Leuten ins Gespräch komme.
Was ja jetzt nicht tatsächlich was Typisches für die Street-Fotografie ist, sondern weil du ja eher versuchst, natürlich das Ungestellte an Post zu machen. Aber durchaus, wir hatten ja gerade diese breite, diese große Bandbreite, dass es genauso diese Street-Porträts man dazu zählen kann. Ne? Und dann ist es, wie du sagst, eben auch die Leute bewusst vorher ansprechen und sich da das Bild abholen. Ja.
Ich bin auch ein großer Freund von diesem Unpost-Ansatz, wie der Name hier auf dem Programm ist. Und ich mag auch den unberührten Moment. Ich mag es, die Dinge so zu fotografieren, wie sie sind und durch meine Linse, mein Auge festzuhalten. Unpost heißt aber nicht no contact. Für mich ist es völlig okay, mit den Menschen in Kontakt zu gehen, mit denen zu sprechen, sei es vor oder nach dem Bild. Ich werde sie nicht posen, aber manchmal ist es vielleicht interessanter, sie erst anzusprechen, um sie dann zu fotografieren. Manchmal ist es besser, hinterher nochmal kurz mit ihnen zu sprechen, nachdem ich sie fotografiert habe. Ist für mich beides erlaubt, auch da, ich sehe es nicht so dogmatisch. Wenn am Ende gute und wichtige Bilder rauskommen, ist, glaube ich, auch das für mich erlaubt.
Ja, das ist, sagen wir, für meine eigene Vorstellung, dass vorher, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Street-Porträt machen, okay, wenn ich jetzt das klassische aus meiner Sicht Street-Fotografie mache, dann wäre, wenn dann maximal das danach ansprechen noch akzeptabel. Aber das ist auch okay so, weil
meistens hast du ja in der Street-Fotografie vorher gar keine Chance, jemanden anzusprechen, weil es ist ja, sind wir ehrlich, meistens ist ja schon fast keine Zeit da, die Kamera hochzukriegen, um dann ein Bild zu machen. Ansprechen ist dann nicht mehr.
Genau.
Aber manchmal findet da trotzdem eine Kontaktaufnahme statt. Also ich habe jetzt ein Bild aus Japan im Kopf. Da waren wir auf dem Fischmarkt unterwegs. Und da hat ein Mann so eine Styropor-Kühlbox mit vermutlich Fischen oder Eis drin aus seinem Laden rausgetragen. Ist um die Ecke gegangen und hat so eine kleine Gasse reingestellt. Ich habe natürlich gesehen, als er in die Gasse reingeht, dachte mir, shit, das wäre genau mein Bild gewesen. Da hingen auch so T-Shirts an der Ecke dran, I Heart Japan. Er hatte so ein Kopftuch in Blau, ein rotes Shirt an. Das war perfekt, die perfekte Szene. Ich war halt leider 5 Sekunden zu spät. Aber dann stelle ich mich dahin und warte einfach, weil die Sachen wiederholen sich.
Es wird ja was Neues passieren dort, genau.
Es wird wieder was passieren. Irgendwas Interessantes passiert hier gleich. Vielleicht habe ich Glück und er macht einfach das Gleiche nochmal. Und er hat mich dann schon auch gesehen. Ich habe ihm zugenickt und bin einfach stehen geblieben. Kontakt war da, aber ich habe nicht eingegriffen ansonsten. Und irgendwann, als keine Kunden mehr bei ihm vor seinem Verkaufsstand waren, hat er sich wieder die nächste Box gegriffen und in die Gasse rübergetragen. Und ich war im perfekten Moment. Schon mit den fertigen Einstellungen musste du einmal abdrücken und ich hatte dann mein Bild. Also manchmal findet ein Kontakt statt, aber auch da, ich hätte jetzt niemals, wäre ich zu ihm hingegangen und gesagt, hey, Kalle, trag die Kiste noch mal raus. A, hätte er mich vermutlich nicht verstanden. Und B, wäre es dann halt wirklich dieser Eingriff in die Szene gewesen.
Ja, genau. Ja, das war jetzt, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, was du meinst mit diesem Kontakt aufnehmen. Und das kann ich auch komplett nachvollziehen. Und ich denke, das können auch viele so nachvollziehen. Diesen Augenkontakt oder diesen Blickwechsel, den hat man ja. Und denkt sich, okay, in dem Moment kannst du jetzt gerade kein Foto machen. Aber du wartest einfach. Ne? Das ist dann so dieses Anglerprinzip. Was passiert jetzt nochmal, genau. Ja. Du hast es gerade auch gesagt, ne, in Tokio, du warst ja jetzt zur großen Verkündung der Jahresneuheit von Fuji und hast da tatsächlich ja auch, wie das jetzt wahrscheinlich in Amsterdam macht, auch noch ein paar Tage dran gehangen, um doch nochmal oder zumindest mal einen Tag fotografieren zu gehen. Ne?
Ich hatte einfach große Lust, bei einem Grad Außentemperatur und Dauerregen ein bisschen in Tokio rumzulaufen. Das war genau meine Vorstellung, was ich machen wollte.
Ein Traum.
Ein Traum, wirklich, absolut.
Ja. Und bist du da schon mit der 106 rumgelaufen? Oder was hast du damit?
Ich habe die 106 ja schon seit Monaten tatsächlich.
November oder was, ne? Glaube ich.
Ja, hast November hatte ich sie schon.
Ja. Frechheit.
Frechheit wirklich. Aber mehr Leute haben sie gesehen, als sie glauben, dass sie es schon gesehen haben.
Das glaube ich.
Sind schon begegnet in Stuttgart. Da bin ich auch mit der 106 unterwegs, also nur mit der auch unterwegs gewesen tatsächlich, weil ich mich auch zwingen wollte. Ich wollte auch ganz bewusst nur mit dieser Kamera fotografieren. Ist ja auch ein offenes Geheimnis. Natürlich direkt auch eine bestellt, weil ich die Kamera auch lieb für die Street Photography und konnte die da noch ausgiebig testen. Und wollte sie auch testen. Ich meine, wie oft kommt man nach Tokio?
Ja, eben, das habe ich mir dann auch gedacht. Also bevor jetzt die 106 da war, war die V dann deine absolute Street Photography-Kamera oder warst du mit der Pro unterwegs oder einer T?
Also die V, davor die F, davor die S, waren schon meine Street-Kameras. Ich muss aber zugeben, dass in den letzten anderthalb Jahren die XT oder zwei Jahren, ist dann, oder? Ich weiß gar nicht, also schon eine Weile, die XT5 tatsächlich meine Street-Kamera geworden ist. Das ist meine Hauptarbeitskamera und ich bin in der Kamera komplett zu Hause. Also die Kamera ist wirklich wie eine Verlängerung meiner Augen und meiner Hand. Da ist keine, da ist kein Signalverlust für mich da mit der Kamera, mit dieser XT5, weil die von der Bedienung, die Haptik am Objektiv, an den Knöpfen, aber auch so Sachen wie der Fokus, also dass ich wirklich mit Blende 1,4 und einem 35mm Objektiv auf der Straße blind fotografieren kann, weil der Augenautofokus hinhaut, das ist ja ein Traum. Und das hat mich fasziniert die letzten anderthalb Jahre. Ich musste jetzt aber auch feststellen, wo ich dann die 106 dabei hatte, die ist halt schon wesentlich kleiner nochmal, die ist wesentlich unauffälliger, irgendwie auch sexy und die passt eigentlich mehr auf die Straße. Die XT5 ist eine geile Arbeitskamera, die ist super für Reportagen, flexibler auch, aber ich denke, die X106 wird wie ihre Vorgängerin für mich wieder die Reise- und Street-Kamera werden.
Aufgrund der Größe, des Gewichtes, ne, das schnell einpacken und sowas, ist das dann doch schon, und das ist tatsächlich wahrscheinlich das, was es ausmacht, sie ist einfach sexier.
Ja, also man kann es, ich meine, das ist immer die Frage, zählt das, ist es wichtig für ein Bild, mit was dieses Bild gemacht wurde? Nein, aber wenn eine Kamera im Regal steht, und ich habe dir jetzt vorhin hier meine alte Hasselblad kurz ins Bild gehalten, wenn eine Kamera im Regal steht, wie diese Hasselblad 500 cm, die ich habe, und ich spüre ihren Blick auf meinem Hinterkopf, wie die sagt, hey, nimm mich in die Hand, ich bin schön, benutze mich mal wieder. Das können nur wenige Kameras, glaube ich. Die Hasselblad ist so eine und diese X100-Serie von Fujifilm ist so. Die Kamera, die steht irgendwo rum und ich höre die ganz leise in meinem Hinterkopf. Vielleicht sollte ich auch mal zum Arzt gehen, aber die Kamera möchte ich in die Hand nehmen. Ich möchte die anfassen, ich möchte sie dann auch benutzen. Also eine Kamera ist, die kann nicht ihren Lebenszweck nicht erfüllen, wenn sie in einem Regal steht. Und die beiden Kameras sagen mir das sehr deutlich. Und ich will mit denen rausgehen, ich will mit denen Bilder machen. Ich will nicht sagen, die inspirieren mich, aber sie bringen mich dazu, dann doch zu sagen, ach komm, jetzt mache ich statt, dass ich jetzt eine Stunde hier sitze und irgendwie meine Buchhaltung mache, gehe ich jetzt halt doch kurz eine Stunde raus zum Fotografieren.
Das ist ein krasser.
Als ob man da viel Überzeugung bräuchte.
Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich wenig, ich glaube, da braucht man wenig Idee, ja. Nee, aber bin ich absolut dabei, ja. Ich denke schon, es ist wichtig, ne? Deshalb gibt es ja auch so viele verschiedene Kameras, Bediensysteme und sonst was, weil du dich für eins entscheidest, weil genau das ist, was es dir dann auch Freude bringt, natürlich leichter macht und dich ja vielleicht nicht inspiriert, aber animiert auch eben rauszugehen, Fotos zu machen oder auch Porträtfoto, was du auch immer machst, ja. Und da denke ich das auch, dass das auf jeden Fall ein wichtiger Grund ist, ja. Du hast natürlich auch den Vorteil, als Ambassador für Fuji immer das Neueste mit testen und erleben zu können, darüber berichten zu dürfen. Ja. Wie ist das dann zustande gekommen? Wie wird man denn mit seiner Lieblingskamera dann auf einmal auch noch Ambassador?
Ich glaube, die Antwort liegt ein gutes Stück schon in der Frage. Die Lieblingskamera war es tatsächlich. Also für mich, als ich 2013 rum, da habe ich schon nebenberuflich als Fotograf gearbeitet. Ich habe das als Nebenjob gemacht, also hauptsächlich diese Hochzeiten. Und ich war da so an einem Punkt, wo ich wirklich sage, okay, jetzt steht oder fällt die Fotografie für mich. Ich habe Hochzeiten fotografiert. Ich war immer der Thomas mit der Kamera. Wenn ich auf dem Grillfest eingeladen war, wussten alle, yeah, am Ende gibt es auch noch coole Bilder von diesem Grillfest. Weil ich natürlich meine Kamera mitgebracht habe, Bilder gemacht habe und am Ende die verteilt habe. Und irgendwann war ich aber an dem Punkt, wo mir die Kameras keinen Spaß mehr gemacht haben. Die Kamera nicht, die Fotografie nicht, das Ergebnis nicht, nichts. Und dann war ich der Fotograf, der ohne Kamera kam. Auch komisch. Und ich habe einfach den Spaß am Fotografieren mit meinen damaligen Kameras auch ein bisschen verloren. Die haben mich überhaupt nicht gereizt. Das waren technische Geräte, Lichtmessgeräte, kann ich es immer liebevoll nennen, mit denen ich exakte pixelgenaue Messungen der Umgebung vornehmen konnte, aber nichts daran hat mir noch Spaß gemacht. Und dann habe ich im Internet diese X100S damals gesehen, von der alle begeistert waren. Und dachte mir, komm, die sieht irgendwie lustig retromäßig aus, die hole ich mir jetzt einfach mal. Und damit war es um mich geschehen mit der Kamera. Also innerhalb kürzester Zeit hat eine, und ich sage das jetzt bewusst, eine Kamera, die nicht gut war. Der Autofokus war eine Katastrophe, Bildqualität war okay, aber 16 Megapixel waren jetzt auch nichts, wovon man in großen Tönen berichten würde. Mhm. Die Geschwindigkeit war nichts, aber es hat einfach Spaß gemacht, mit dieser Kamera zu fotografieren. Mhm. Und es war eine X100S und so bin ich zu allen anderen Fujifilm-Kameras gekommen. Und meine Begeisterung für diese Kameras, die in vielerlei Hinsicht lange meinen, also ich habe damals mit Canon fotografiert, lange meinen Canon-Kameras eigentlich unterlegen waren technisch, habe ich trotzdem bessere Bilder gemacht, weil ich eine Begeisterung für die Fotografie wiederentwickelt habe. Und es war nicht dieses typische, ich kaufe eine neue Kamera und dann habe ich wieder Spaß oder mache bessere Bilder. Das hätte ich auch bei Canon machen können. Aber ich hätte mir eine 1DX holen können. Das hätte mich nur noch mehr gefrustet, vermutlich eine noch teurere und bessere Kamera zu haben, weil ich nichts gespürt habe. Und die Begeisterung habe ich mir halt behalten und es jedem, ob er es wollte oder nicht, auch erzählt, wie begeistert ich von diesen Kameras war. Und mein Job früher war auch, komplexe technische Sachverhalte entweder auf Augenhöhe anderen zu erklären, die genauso damit arbeiten, oder Leuten zu erklären, die diese Produkte verkaufen müssen, die aber technisch überhaupt kein Verständnis haben. Aber diese komplexen technischen Sachverständnisse ganz zu verstehen und dann wieder runterzubrechen auf die Basics und das mit ein bisschen Humor gewürzt den Leuten zu erklären, damit was hängen bleibt bei denen und ich sie mit meiner Begeisterung für dieses Produkt auch anstecken kann. Das war mal mein Tagesjob. Und das überträgt sich bei mir ganz automatisch, ohne dass ich es will, auch in die Fotografie rein. Und so habe ich halt auch über die Fujifilm-Kameras gesprochen, weil es hat mir keiner dafür Geld gegeben. Ich habe nichts bekommen dafür, aber ich hatte einfach das Gefühl, Leute, wenn ihr nicht mit diesen Kameras fotografiert, ihr verpasst was. Ihr erlebt Fotografie nicht richtig. Alles andere ist irgendwie Käse. Und da bin ich, will ich sagen, missionarisch, aber schon unterwegs gewesen, habe wirklich versucht, den Leuten zu sagen, boah, behalt deine Sony, Nikon, Canon, hast du nicht gesehen, aber hol dir zusätzlich so eine kleine Fujifilm. Du wirst merken, wie geil das ist, mit der Kamera zu fotografieren. Lass uns Street Photography da damit machen. Lass uns irgendwas damit fotografieren. Und die Begeisterung, wie gesagt, kam auch bei Fujifilm irgendwann aufs Radar. Und als ich dann damals meinen YouTube-Kanal gestartet habe, das war 2019, da habe ich so ein, zwei Videos gemacht, die kann man noch angucken, also schaut da gerne mal rein. Ich hab plötzlich auch eins komplett angeschaut. Bisschen cringe, aber ein bisschen habe ich auch gemerkt, ja, eigentlich habe ich schon im zweiten Video genau mein Ding gefunden, was ich da bis heute ja mache. Und ich habe einfach über die Kameras erzählt. Ich habe einfach nur aus der Begeisterung raus erzählt. Ich kannte damals schon die Ex-Photographer, also ich wusste, es gibt diese Brand Ambassador, die sich Ex-Photographer nennen, und ich würde lügen, wenn ich nicht irgendwo auf meinem Vision Board stehen gehabt hätte, boah, wenn ich mal Ex-Photographer wäre, das wäre ja schon ziemlich cool. Ja, aber es war nie so, dass ich gesagt hätte, um das zu werden, brauche ich einen YouTube-Kanal, um das zu werden, brauche ich x-tausend Follower auf Instagram, um das zu werden, Punkt, 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 Punkt. Nö. Ich wollte Spaß haben an der Fotografie, ich habe Spaß gehabt mit den Kameras und ich habe offen drüber erzählt. Und Fujifilm hat erkannt, hat bei mir Qualitäten erkannt, wo sie gesagt haben, ja, der passt bei uns in das Ex-Photographer-Line-Up rein. Ich meine, wir haben Fotografen bei den Ex-Photographern, die über wirklich weltbewegende Themen mit ihrer Fotografie berichten. Wir haben Journalisten da drin, wir haben Modefotografen da drin, wir haben Wildlife-FotografInnen da drin. Breites Bild. Und es braucht, glaube ich, aber auch neben denen, die gut fotografieren können, das sind alle anderen, braucht es noch so jemanden wie mich, der gut drüber reden kann, wie er fotografiert.
Ja, eine Mischung, ne? Also das ist wie beim Lehrer, es nützt nichts, wenn du nur Mathe kannst, wenn du es aber niemand erklären kannst, ne? Also das ist, genau. Klar. War denn sozusagen dann die Fuji der Grund, warum du dann YouTube gemacht hast, um darüber zu reden?
Naja, also das geht auf einen guten Freund von mir zurück. Shoutout an den Enes. Der hat damals schon gesagt, als ich noch über USB 2.0, USB 2. irgendwas, USB 3.0 Typ C Stecker Vertriebsschulung gehalten habe, hat er gemeint, Thomas, du musst unbedingt einen YouTube-Kanal machen. Es ist ihm völlig egal über was, aber er wird es angucken. Aber er findet es halt faszinierend, wie ich diese technischen Themen präsentiere. Und er hat gemeint, das ist Perlen vor die Säue, dass du hier über Strom und USB-Stecker referierst. Mach doch was, was dir Spaß macht. Und da habe ich trotzdem nochmal irgendwie 5 Jahre gewartet, die er mir in den Ohren hing. Und ich wollte für mich halt, also ich habe schon einen hohen Drang an Perfektion irgendwie. Ich will das, wenn ich was mache, will ich es schon geil machen. Das muss schon richtig gut werden. Und ich möchte auch immer eine Wertschöpfung irgendwie schaffen. Wenn ich mich mit jemandem treffe, will ich, dass der am Ende einen besseren Tag hat oder ich ihm was beibringen, was erzählen konnte, was sein Leben bereichert. Alle sollen aus einer Begegnung mit mir reicher in Anführungszeichen, also irgendeinen Wert irgendwie gewonnen haben. Schöneren Tag haben, was gelernt haben, was auch immer. Und es muss auch wirklich gut sein. Und deswegen habe ich lange Zeit keinen YouTube-Kanal gemacht, weil ich das nicht gefunden habe in dem, was ich habe. Ich meine, ich kann gerne über eine Kamera irgendwie erzählen und labern. Die Podcasts waren ein guter Anfang, mich da mal reinzufühlen. Podcast ist sehr viel freier, ungeskripteter. Man kann längere Antworten geben, wie man bei mir ja gerne mal welche bekommt. Aber über all das bin ich irgendwie dazu gekommen, okay, jetzt habe ich langsam Themen, wo ich sage, dazu gibt es irgendwie kein YouTube-Video. Das hat noch keiner erzählt. Warum redet da eigentlich keiner drüber? Dann bleibt es halt an mir hängen. Und dann mache ich das halt.
Ich opfer mich mal jetzt hier.
Ich opfer mich jetzt einfach mal und mache so ein YouTube-Video. Und ich weiß das erste Video, in dem ich, was war das? Du warst gerade über diesen mit der GFX und diesem TechArt-Adapter oder so. Ich habe 3 Tage lang mein Büro umgebaut, um das alles so hinzuräumen, um dann einen kompletten Tag lang an diesem 8-Minuten-Video zu drehen und vermutlich 3 Tage im Schnitt zuzubringen. Und es war nicht nachhaltig, wie man heute sagt, und habe es dann direkt wieder sein lassen. Aber ich wusste, okay, inhaltlich habe ich mich vielleicht gefunden, aber die komplette Logistik außenrum war es noch nicht. Und ich wollte was haben, wo ich reproduzierbar auch, du siehst jetzt hier mein YouTube-Studio, mich einfach hinsetzen kann und loslegen kann im Prinzip. Und da wollte ich mich hinarbeiten, weil ich dadurch viel gelernt habe über Video, also was heute auch Teil meines Berufsinhaltes ist, Videografie zu machen. Da habe ich durch YouTube selbst viel gelernt. Und auf der anderen Seite versuche ich auch mit einem gewissen, mit einem Anspruch daran, dass ich einen Mehrwert transportiere, ranzugehen. Und darum geht es mir in meinen YouTube-Videos. Also ich bin nicht, auch wenn die Zahlen was anderes sagen, ich bin kein Nehmer, der Gear-Reviews eins nach dem anderen macht. Ich mache Gear-Reviews, wenn mich das Stück Equipment interessiert oder ich glaube, ich habe daran was gefunden, worüber noch niemand gesprochen hat. Ich mache aber auch gerne YouTube-Videos über einen Ballettmaestro auf Kuba, den ich fotografiert habe. Und ich sag dir, Dutzende haben dieses Video schon gesehen. Dutzende gegenüber Zehntausenden, die natürlich ein Gear-Review angucken. Und ich hätte gern, dass die Leute sich mehr für Felix Rodriguez, den Ballettmaestro, interessieren. Link dazu auf meinem YouTube-Kanal. weil ich es wichtig finde, weil ich glaube, dass es eine Bereicherung ist, wenn man sich dieses Video auch anschaut, mit dem, was wir dort erzählen, Kai und ich in dem Fall. Und deswegen bin ich vermutlich mein eigener größter Kritiker auf diesem YouTube-Kanal und will es auch ständig an den Nagel hängen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass ich ein bisschen eine Bereicherung damit sein kann. Also wir hatten es anfangs kurz von Lego. Ich habe einen Livestream gemacht, wo ich eine Lego-Kamera zusammengebaut habe. Das hatte mal gar nichts mehr mit Fotografie zu tun. Ich habe aber das Gefühl, dass, keine Ahnung, 80 Menschen und ich an dem Abend 2 Stunden lang wirklich Spaß hatten. Und dann ist es eine Bereicherung. Und dann ist es auch cool für mich, ein Lego zusammenzubauen, live auf YouTube.
Ja, ich glaube auch. Ich fand das auch sehr, sehr, auch mal anders, ja, eben, du sprichst natürlich trotzdem über Technik, über Fotografie, aber irgendwie hat es das Ganze doch sehr aufgelockert und es war sehr unterhaltsam, muss ich auch definitiv sagen.
Dankeschön, ja. Das freut mich.
Du hast es eben schon mal so ein bisschen, ja, Podcast, YouTube, hat schon ein bisschen rausgehört, aber vielleicht doch nochmal die Frage, was, wenn du es auswählen müsstest, was würdest du nur noch machen?
Ich glaube, weil ich es ungerner mache, YouTube.
Okay.
Podcasts kann ich mittlerweile behaupten. Podcasts könnte ich und habe ich eine Zeit lang auch gemacht, wöchentlich aufgenommen. Ich habe im Moment habe ich 3 Podcasts, die ich hoste.
Parallel.
Parallel, genau. Es gibt die Fotologen, es gibt Kaplan Company, das, den ich zusammen mit meiner Frau mache, und den Abenteuer-Reportage-Fotografie, den ich mit Kai Biermann zusammen mache. Ich bin irgendwie so Dauergast auch noch bei Gate 7, aber da schneide ich einfach nur rein. Und jetzt wie bei dir hier in der Sendung Gast zu sein, das freut mich total, da habe ich auch Bock drauf und das könnte ich die ganze Zeit machen. Ich könnte an einem Tag x Episoden aufnehmen. Super, easy, easy. Und ich will nicht sagen, dass es da noch langweilig ist, aber die Herausforderung an mich ist da eher, kürzere Antworten zu liefern. Aber die Technik habe ich auch, das ist safe irgendwie jetzt. Mhm. Bei YouTube ist es so, dass ich lieb's, wenn ich an meinen eigenen Videos immer mal wieder verzweifle. Wenn
also ist Punkt mehr komme, Herausforderung für dich sozusagen. Die
Herausforderung ist es, genau. Ich wachse selbst noch an meinen YouTube-Videos. Also keine Ahnung, wann die Episode rauskommt, aber vermutlich kam jetzt als letztes Video bei mir nochmal ein Street-Photography-Video aus Japan, wo viel schiefgegangen ist. Vor Ort, aber auch hier im Schnitt, weil ich dann zwischendurch einmal eine anderthalb Wochen krank war. Und das nervt mich komplett. Aber weil es mich so komplett nervt, habe ich auch das Gefühl, dass ich daran noch wachse. Mhm. Und solange ich daran wachsen kann, will ich das auch weitermachen. Deswegen, wenn ich nur noch eins machen könnte, wäre es, glaube ich, YouTube und ich würde jeden Tag hassen.
Sehr schön, sehr schön. Tokio hast ja die Zeit genutzt, jetzt bist du in Amsterdam auch nochmal, du wirst auch nochmal die Zeit ein bisschen nutzen, um rauszugehen. Gibt's da noch etwas, gibt es noch ein Land, eine Stadt, etwas, wo du sagst, da möchte ich unbedingt auch mal Street-Reportage machen?
London ist gerade für mich irgendwie reizvoll, da rede ich schon seit einem Jahr irgendwie drüber, dass ich unbedingt mal nach London möchte. Ich könnte mir mittlerweile auch vorstellen, dass es irgendwo die britischen Inseln sind, auf die ich möchte, weil ich die Menschen da irgendwie interessant finde und auch die Fotografinnen und Fotografen, die da Street machen, wirklich nochmal andere Bilder einfach liefern. Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Also da gibt es ja ein paar, die da wunderbare Sachen machen. Da hätte ich irgendwie Lust drauf. Das werde ich auch noch irgendwie hinkriegen, aber dadurch, dass Asien für mich bisher so ein komplett weißer Fleck war, also Tokio war das erste Mal, dass ich in richtig Asien war, sage ich mal, ja, das war schon nochmal auch ein Kulturschock für mich ein gutes Stück weit. Also ich bin da einen Tag lang rumgelaufen und konnte mich mit niemandem verständigen, weil ich halt in irgendwelchen Wohngebieten quasi unterwegs war. Das war eine echte Herausforderung und das ist immer wieder, England wäre einfach für mich, also von den Schotten mal abgesehen, würde ich die schon irgendwie verstehen, aber das ist noch verhältnismäßig einfach und dadurch wäre sowas wie Asien, andere asiatische Metropolen für mich gerade wirklich interessant, also sei es Singapur hätte ich große Lust drauf, aber auch, keine Ahnung, selbst Hongkong würde ich spannend finden. Also da spüre ich den Sog gerade eher, da nochmal hinzugehen. Ich keine Ahnung, wie ich es hinkriegen will, aber da merke ich, da schiele ich vielleicht heimlich schon auf die Flüge irgendwie hin und wieder mal. Was mich natürlich auch reizen würde, sind so Sachen wiederholen. Also New York war ich ein paar Mal, ich war jetzt zweimal in Kuba/Havanna und dieses Wiederbesuchen macht aber auch total viel Spaß. Ich finde, New York ist eine Stadt, man kann ja in New York leben und man sieht niemals alles so groß und interessant, wie die Stadt ist und die verändert sich ja auch, die lebt ja auch mit. Und da diese verschwommene Linie zwischen Street Photography und dokumentarischer oder Reportagefotografie, das lebt natürlich auch davon, dass ich nicht nur einmal da bin, sondern wieder hingehe. Und das ist, da schlagen halt viele Herzen in meiner Brust. Das eine sagt, unbedingt nach Singapur. Das andere sagt, aber Havanna wäre schon auch nochmal geil irgendwie. Dann nochmal hinzugehen und weiter diesen Wandel dort zu dokumentieren. Also irgendwie ist es total unbefriedigend. Aber wenn man es dann macht, ist es auch wieder total schön.
Ja, gerade New York, weil du dann natürlich da auch, ich glaube, du warst ja, das habe ich auch dann so ein bisschen über den Podcast und so verfolgt, als du da warst hier mit Bernie fotografieren und sowas, hast du dir ja auch nicht Manhattan ausgesucht oder irgendwo direkt parallel am Central Park zu wohnen, sondern ich denke ja auch bewusst etwas genommen, was du eben noch nicht kanntest, weil du eben schon vorher Manhattan kanntest, ne?
Genau, ich habe mich bei einem Kameramann in Brooklyn als Untermieter eingemietet für die Zeit. Ja. Und habe mit anderen Fotografen mich auch unterhalten und habe wirklich Brooklyn vor allem ein bisschen erlebt. Natürlich auch Manhattan, aber auch da ein bisschen abseits der ausgetretenen Pfade zu wandern. Fürs nächste Mal wäre die Bronx dann, glaube ich, das, wo ich unbedingt hin will.
Williamsburg würde mich sehr interessieren, ja.
Williamsburg war ich auch unterwegs, auch super interessant, ganz anders alles. Es sind so viele kleine Welten. Staten Island, da geht niemand hin. Gerade da will ich dann wieder hingucken. Da muss es doch irgendwas Interessantes geben, sonst gäbe es ja Staten Island.
Wer weiß.
Also dieses Abseits des Normalen dann irgendwie zu wandern, finde ich halt auch schön. Also jetzt zuletzt in Tokio auch, raus in diese Residential Areas zu gehen, wo die Häuser nur 3 Stockwerke hoch sind, wo kein einziges Schild mehr Englisch ist und du komplett aufgeschmissen bist als Westerner irgendwie. Das reizt mich dann schon auch mehr, diese ja, unentdeckten Geschichten irgendwie auf Film zu bannen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber in Bilder zu bringen.
Ja, genau. Thema Film ist ja kein großes Thema mehr für dich, oder?
Ach jein.
Bist du noch analog unterwegs?
Ja, also ich habe hier, wie gesagt, diese Hasselblad, die Mittelformatkamera, die kommt so ein bisschen für die großen Events gerade immer raus. Damit mache ich ganz gerne bei, keine Ahnung, Weihnachten, Ostern, Geburtstag, so ein Familienporträts oder so ein schönes Gruppenbild auch mal. Aber das sind eher die besonderen Momente. Ich würde gerne wieder mehr mit ihr fotografieren. Im Kleinbildbereich analog mache ich schon mehr. Also ich habe die ersten Jahre, wo nachdem mein Sohn auf die Welt gekommen ist, habe ich sehr viel analog tatsächlich gemacht, weil ich irgendwie nicht unbedingt den Look des Analogen haben will. Ich glaube, da kann man auch bei digitalen Bildern viel hinbiegen, dass Laien das auf gar keinen Fall unterscheiden können.
Da gibt es so Fuji-Rezepte von
zum Beispiel.
Die kann man in Büchern
über 2 habe ich gehört. Aber das Analoge, es ist auch nicht der Prozess. Also ich habe mir dann eine Nikon F100 geholt, weil die hat einen Autofokus und ist super schnell und ich muss nicht kurbeln. Und die konnte mit meinem Sohn damals schon mithalten. Es war nicht der Reiz, diese Entschleunigung und so weiter. Aber ich hatte zum Beispiel bei Analog das Gefühl, wenn ich mit der Kamera ein Bild mache, dann sehe ich es erstmal nicht. Super, ich kann gar nicht hin auf die Kamera drauf gucken. Und dann gebe ich die Rolle Film ab. Manchmal vergesse ich es ja auch und dann gebe ich es erst einen Monat später ab und dann kommt die wieder und ich habe mir zwar die Scans bestellt, ich habe die Scans aber nicht angeschaut, ich habe mir immer die Abzüge dazu bestellt und dann kommen die in einem kleinen Umschlag, ich setze mich abends, nachdem ich Junior ins Bett gebracht habe, mit meiner Frau auf die Couch, wir machen diesen Umschlag auf, wir gehen diese 36 Bilder durch oder 100 und irgendwas, wenn ich mehrere Rollen abgegeben habe und die Bilder sind nur für uns. Das war das Schöne dran. Ich kriege das jetzt nicht irgendwie auf Instagram. Ich müsste es nochmal abfotografieren. Aber die Bilder sind erstmal nur für uns. Und dieses Gefühl fand ich analog so schön. Die sind für uns, die Sachen. Ich habe gar nicht die Möglichkeit, in meine Rolle, in Anführungszeichen, als Content Creator zu fallen und sagen, oh, guck mal, das muss ich sofort auf Insta posten und ein YouTube-Video drüber machen. Deswegen habe ich keine YouTube-Videos, aber analoge Fotografie gemacht. Analoge Fotografie ist für mich oder für uns. Das schätze ich so sehr an der analogen Fotografie.
Okay. Wenn wir mal reisen, Thema Hamburg, ich ziehe jetzt mal die große Runde. Dieses Jahr Meet and Street. Ich glaube, du warst noch auf keinem Meet and Street Festival.
Bisher hat immer irgendein anderer Termin, wurde vorher bekannt gegeben. Also meine Kunden haben gesagt, ich muss zu ihnen kommen, dann hat es nicht geklappt. Und dieses Mal war Meet and Street zuerst und das lasse ich mir auch nicht mehr nehmen. Da gehe ich hin.
Ja, cool. Das heißt Premiere dieses Jahr in Hamburg.
Ja.
Ja, das ist schön. Dann sehen wir uns und da freue ich mich drauf. Perfekt.
Ja, freue ich mich auch riesig drauf. Also ich mag die Street-Community total. Da haben sich auch wirklich Freundschaften mittlerweile rausentwickelt. Mit den Leuten, mit denen ich mich da schon getroffen habe und jetzt mehrmals getroffen habe und so. Das ist, finde ich, eine wirklich feine Sache. Ich finde toll, wie sich das eigentlich entwickelt, dass da sowas Gemeinschaftliches auch entsteht, weil eigentlich sind Kameras ja Singleplayer-Spiele, sage ich, weil die Kamera hat nur einen Sucher. Sage ich Quatsch, mit anderen fotografieren zu gehen. Aber dass sich da so eine soziale Komponente drum entwickelt, auch offline entwickelt, finde ich echt schön.
Ja, absolut. Das, glaube ich, macht auch das Besondere an dieser Community. Und wie du sagst, klar, geht es da natürlich ums Fotografieren, aber das Fotografieren selber ist dann eigentlich nur zweitrangig an dem Tag.
Mhm. Ja, deswegen treffen wir uns, aber das machen wir dann nicht so.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe ja immer so Richtung gegen Ende das Thema, was würdest du einem Neuling, einem Anfänger oder jemand, der wechseln möchte in die Streetfotografie, empfehlen? Wir haben jetzt natürlich auch schon so ein paar Themen gehabt, was du auch aus deinem Workshop raus und sowas gesagt hast. Das fand ich auch schon sehr interessant. Aber hast du vielleicht noch so einen Tipp, was du gerne oder gut mitgeben könntest? Es muss jetzt nicht, sorry, dass ich nochmal unterbreche, aber nicht jetzt speziell nur Streetfotografie, vielleicht auch insgesamt Fotografie, wenn du gerne möchtest.
Nicht zu sehr drüber nachdenken. Ich glaube, der größte Verhinderer von guter Fotografie ist drüber nachdenken. Gerade die Street-Fotografie, gerade in Deutschland, da haben die Leute so eine Schere im Kopf. Dieses zuletzt jetzt mit dem Fotoclub und auf den Workshops, da werden Begriffe von DSGVO und Persönlichkeitsrechten und Abmahnanwälten rumgeworfen, was einfach im realen Leben irgendwie auch niemanden interessiert. Eigentlich. Aber diese Angstbegriffe sind oftmals da und man zerredet sich total viel. Und meine Erfahrung aus den, ja, jetzt dann bald 20 Jahren, in denen ich bewusster mit Kameras rumlaufe und fotografiere, meine Erfahrung ist wirklich, je weniger ich drüber nachdenke und je mehr ich einfach mache, desto mehr habe ich die Chance, gute Bilder zu machen. Also überhaupt die Chance, ein gutes Bild. Heißt ja nicht, dass ein gutes Bild rauskommt, aber die Chance, gute Bilder zu machen. Und gerade in der Street Photography, nirgendwo ist die Einstiegshürde geringer als in der Street Photography. Das kannst du mit einem Telefon machen. Die Brennweite passt eigentlich schon ganz cool, diese groben 24 mm Kleinbild, die meisten Telefone mitbringen. Manche haben sogar Telebrennweiten mittlerweile drauf. Du hast das Telefon eh dabei, die Bildqualität, wenn du tagsüber fotografierst, sind die super geil. Manchmal sogar nachts besser als unsere Kameras. Und du kannst auch, du sollst ja schwarz-weiß anstellen, dann sieht es direkt nach Kunst aus. Es gibt keine Ausrede an der Kamera oder an der Technik. Die Schere ist wirklich im Kopf bei den Leuten. Und einfach anfangen. Und ich glaube, man kann ganz viele tolle Sachen erleben und Menschen kennenlernen, wenn man einfach damit anfängt und es einfach mal macht.
Einfach ausprobieren. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen so, je mehr man plant, sich Gedanken macht, einfach mal diesen ersten Schritt zu tun und einfach zu sehen, was passiert, ne, um dann weiter zu planen.
Ja, also absolut. Egal wie viele YouTube-Videos du dir anschauen wirst über Street Photography, wirklich mehr lernen wirst du, wenn du mit der Kamera auf der Straße stehst. Es gibt aber auch ein paar gute Bücher. Also ich empfehle sehr, sehr gerne das Buch von Valérie Jardin. Zum Beispiel 75 Street-Foto-Aufgaben oder wie es heißt, ich weiß es gar nicht mehr so genau, es steht hier irgendwo. Moment.
Ja, wir können es gerne verlinken dann, ja.
Na, also irgendwo hier steht es. also irgendwo steht ein Buch von Valérie Jardin, wo es im Prinzip, ich weiß nicht, ob es 75 sind, aber Aufgaben für die Street-Photography stellt. Und ich mag das Buch deshalb so sehr, weil es mir eine konkrete Aufgabe stellt, jetzt keine Ahnung, Schatten so und dann, okay, super, jetzt gehe ich raus und fotografiere Schatten. Ich habe den Trigger im Kopf, das empfehle ich den Leuten ja immer, mit so einem Trigger im Kopf rauszugehen und vor allem schreibt sie nicht jedes Mal unten hin, ja, aber beachten Sie bitte die DSGVO, das Kunsturhebergesetz, die Persönlichkeitsrechte, bla, scheiß und überhaupt, nee, Schatten ist das Thema. Und mit diesem Anstoß, dieser Push, den mag ich halt daran. Wenn man ihn doch braucht, dann hat man ihn da, aber es bringt einem keine neuen Fragen und Bedenken erstmal. Deswegen mag ich das Buch sehr.
Ja, also das ist gut. Das, wie gesagt, verlinken wir mal. Ich denke, das ist auch wirklich, um in diesen Flow reinzukommen, sich eine Aufgabe zu setzen und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt schon mal auf was. Dadurch, dass ich das im Kopf habe, werde ich es auch immer mehr sehen und es wird mir immer bewusst und darauf komme ich dann vielleicht auch auf andere Themen. Ah, sehr gut, genau.
Ja, es lag direkt hinter mir, das Buch sehe ich gerade. Valérie Jardin, Street-Fotografie, 75 Übungen für bessere Bilder aus dem D-Punkt Verlag.
Perfekt, da haben wir doch was. Ja, prima. Thomas, das hat mir riesig Spaß gemacht, dass wir uns jetzt, ich kenne dich schon so lange, wir uns jetzt sozusagen dadurch kennengelernt haben, ja. Und auch mal von dir, ja, vielleicht Sachen erfahren konnten, die man jetzt eben noch nicht, obwohl du ja doch immer irgendwo auch omnipräsent bist, aber wir auch mal über Themen gesprochen haben, insbesondere natürlich über deine Street-Fotografie. Und ja, vielen Dank dafür.
Ich danke für die Einladung, hat mich gefreut, hier zu sein, mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Ist jetzt noch ein paar Tage her, dass ich in einem Podcast Gast war, irgendwie stelle ich gerade fest.
Okay.
War auf jeden Fall mal wieder schön, vor allem der perfekte Zeitpunkt, weil Street im Moment auch eine größere Rolle bei mir spielt. War schön, davon jetzt mal ein paar so Gedanken in die Welt rauszulassen. Hoffe, ich konnte euch da draußen ein bisschen was mitgeben, vielleicht zu einem Streetwalk irgendwie den Anreiz schaffen, mal rauszugehen. Und ja, das würde mich auf jeden Fall freuen.
Ja, das heißt, ne, also Hamburg steht als Termin. Bist du vorher noch mal irgendwo so unterwegs?
Auch viel, irgendwo in einem tatsächlich. Also jetzt ist der nächste Termin, auch da kommt jetzt auf den Release der Episode, aber in jetzt 2 Wochen ist die Fujikina in Berlin. Da genau. Werde ich auf jeden Fall sein. Direkt im Anschluss also geht es für mich nach Amsterdam, da ist aber sonst nichts. Anfang Mai sind aber die Fuji-Erlebnistage in Nürnberg.
Auch da werden wir uns auf jeden Fall sehen, ja.
Ja, also da müsst ihr auf jeden Fall, also am besten beide Termine machen. Berlin ist super, die Fujikina wird super interessant werden, glaube ich. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Also, und das sage ich jetzt, selbst wenn ich als Besucher hingehe, wenn ein Hersteller sich entscheidet, so eine Riesenveranstaltung zu machen, das ist ja auch eine Wertschätzung, sage ich mal, gegenüber der Location Deutschland. In dem Fall, hier scheint es so viele Fotobegeisterte zu geben, lass uns da was machen. Wäre toll, wenn sowas merkt. Und auch für die anderen Hersteller. Also selbst wenn er mit Nikon fotografiert, glaube ich, ist es eine gewisse Signalwirkung, wenn die Hersteller sagen, hey, können wir eigentlich auch selber was machen? Und wenn ihr da hingeht, gebt ihr diese Signalwirkung. Dann die Erlebnistage im Fuji-Store auf jeden Fall. Mhm. Dann ist ja fast schon Meet and Street dann in Hamburg. Dann sind wir
schon bald soweit, ja.
Genau, und dann gehe ich mal davon aus, dass die Fotopia auch wieder ein Fixpunkt sein wird. Also Hamburg steht für dieses Jahr 2-mal auf dem Plan.
2-mal Oktober dann nochmal, genau. Ja, sehr schön. Prima. Dann viele Grüße. Hat mich sehr gefreut und bis demnächst.
Bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.
Dies war wieder eine gute Stunde an Post Podcast, diesmal mit Thomas Jones. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo@unpost-podcast.de schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.